Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Wie hat Peter so schön gesagt, Caramba, Carajo, Ole oder so ähnlich war das aus Mexiko? Es ist mir hängen geblieben, ja. Und mir halt immer noch der Jubel aus dem Foro Sol, aus diesem Baseballstadion so ein bisschen nach. Willkommen bei Backstage Boxengasse nach dem spannenden, aufregenden und vielleicht auch ein bisschen kontroversen großen Preis von Mexiko. Wir sind schön verteilt. Peter kann ein bisschen was von seinen Reisegeschichten erzählen. Der ist, glaube ich, mittlerweile in Brasilien angekommen. Die Sandra und ich sind noch in München und bereiten uns jetzt dann auf unseren Abflug nach Brasilien vor. Schön, dass ihr alle da seid.
Ich finde, was hast du gerade gesagt? Carambo? Schöne neue Wortschöpfung aus Carajo Carambo. Gefällt mir gut.
Caramba, Carajo.
Deswegen habe ich gleich nochmal angefangen.
Caramba, Carajo, Oje war es am Ende statt Ole, weil Oje auf Sergio Perez gemünzt war zu Sendereinstieg, wenn wir da unsere Themen immer setzen. Das war so leicht abgewandelt. Ja, aber liebe Grüße. Ich bin tatsächlich mal wieder in einer anderen Zeitzone jetzt unterwegs, näher mich euch so ein bisschen an in Deutschland. Wir haben es jetzt hier 18.11 Uhr, ich glaube in Deutschland ist es 22.11 Uhr, also der Zeitunterschied ordentlich verkürzt von Anfang der letzten Woche, wo es 8 Stunden waren, auf 7 am Mittwoch, weil die Zeit umgestellt wurde, jetzt auf 4, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bin wieder angekommen, war ein bisschen eine stressige Tour, weil ich so gerne in Brasilien bin, wie vielleicht einige wissen von euch und unbedingt dann am Montag eben auch schon hier sein wollte, um abends dann auch Freunde zu treffen, was ich auch gleich tun werde. Aber das hatte zur Folge, dass ich halt einen relativ bescheidenen Flug mir ausgewählt hatte, um 23.30 Uhr von Mexiko über Bogota mit 3 Stunden Wartezeit, um dann weiter zu fliegen nach São Paulo. Und der Flieger hat jetzt auch nicht die allerbeste Ausstattung, muss man so zu sagen. Also alles total okay, aber das wisst ihr auch, nach so einem langen Grand Prix ist man doch froh, wenn man liegen kann. Vor allen Dingen, wenn es so eine lange Strecke ist. Und das unterschätzt man auch. Mexiko, Brasilien sind dann am Ende doch nochmal kumuliert 10, 11 Stunden. Und das habe ich dann in der sitzenden Position verbracht. Was, wie gesagt, grundsätzlich kein Thema ist. Wenn man arbeitet, ist es dann doch ein bisschen anstrengend. Aber alles gut. Also der große Preis von Mexiko, wie immer, hat entschädigt für alles, was vielleicht irgendwie dann nicht so gut läuft, mal hier und da. Oder nicht bei 100% ist. Also diese ganze Woche in Mexiko war einfach Gänsehaut-Feeling, wie immer.
Aber du, Peter, bevor wir jetzt uns aufs Sportliche konzentrieren, ich habe noch mal eine Frage zu den Tacos, weil ich bin ja großer Taco-Fan und ich weiß ja, dass du da an diesem Taco-Stand warst, der diesen Michelin-Stern hat. Ja? Und würdest du jetzt tatsächlich sagen, das, was die mit diesen Tacos machen, ist so exorbitant speziell super duper, also ganz anders als alle anderen Taco-Stände und Taco-Läden?
Gute Frage. Wir hatten die Diskussion auch an der Strecke, das kam ja mal irgendwann in den deutschen Medien hoch, dass es einen Michelin-Stern gibt für einen Taco-Stand in Mexico City, der relativ schlicht und einfach gehalten ist. In Rafael, so heißt der Ort, das ist so ein mittelständischer Bezirk dort, viel los. Ich bin dort hingegangen, hab's probiert, hab's gegessen. Ich fand's super, super lecker. Also allein irgendwie da zu sehen, was da los war. Die Tacos, also dieser Teig, der wird frisch gemacht daneben an und dann steht da jemand, der dann da dieses Fleisch dreht, Rippchenfleisch und Filet und Schwein, glaube ich, ist auch mit dabei. Also diese drei verschiedenen Möglichkeiten gibt's dann da zu wählen und dann kriegst du für einen echt kleinen Preis, weil mich einige ja auch gefragt haben, gesagt haben, boah, krass, was für hohe Preise. Aber der mexikanische Peso, das Zeichen sieht so aus wie der Dollar, war natürlich keine Dollar, sondern Peso, also wirklich sehr, sehr günstig. Ich habe da am Ende 10 Euro bezahlt und war pappsatt. Und ich fand das schon super, super lecker. Die Frage ist dann tatsächlich, weil ich mit unserem Sternekoch Karl-Heinz Hauser, lieben Gruß Karl-Heinz, der die McLaren Hospitality macht und Sternekoch aus Hamburg ist, darüber gesprochen. Der war auch da, hat es auch probiert, fand es auch lecker, aber hat auch gesagt, also ja, einen Michelin-Stern dafür zu bekommen, ist halt die große Frage, wie das dann funktioniert, auch in Mexiko. Ich weiß nicht, welche Kriterien die haben am Ende, was man dazu beitragen muss, um einen Michelin-Stern zu kriegen. Ich bin da kein Profi. Ich kann das aber verstehen, dass man das in Frage stellt, warum es dafür jetzt einen Michelin-Stern gibt. Ne? Also das Fleisch ist jetzt nicht so gut wie bei einem Edelrestaurant, aber es war gut und diese ganze Atmosphäre da, die spielt dann da irgendwie auch mit rein. Den Laden gibt's wahnsinnig lange schon und geht irgendwie durch Generationen. Also es lohnt sich, da vorbeizugehen. Ich fand's wahnsinnig lecker. Tolle Tacos, ganz klar. Aber ob es einen Michelin-Stern verdient, keine Ahnung.
Ja gut, ich bin da natürlich auch kein Restaurantkritiker in dem Sinne, aber mich hat jetzt auch tatsächlich einfach mal interessiert, sind da so diese, ich sag mal, schon eben gängigen Zutaten auch drin oder kriegst du dann so total fancy Kreationen, die es halt sonst irgendwie nicht gibt? Ja.
Und wie lange muss man da drauf warten? Kann man da einfach hingehen oder musst du da reservieren oder wie läuft das?
Nee, muss es wirklich so, also mittendrin gelegen, ganz einfacher kleiner Stand mit einer Schlange außen vor, Plastikstühle, Plastiktische. Wenn du Glück hast, kriegst du einen Platz. Wenn nicht, dann ist es halt im Stehen. Ich habe es im Stehen gegessen mit einer scharfen Soße und einer weniger scharfen Soße dazu und Limone. Und kannst dann ein Bier dazu trinken oder eine Cola. Ganz einfach gehalten. Also und warten musst du, kommt drauf an, wann du da bist. Also ich hatte Glück, weil ich irgendwie zu einer Zeit kam, wo keine Stoßzeit war, aber bis ich dann dran war, war hinter mir die Schlange dann schon wieder lang und ich glaube, dass du da schon auch teilweise bis zu einer halben Stunde wartest, bis du dann da drankommst mit deiner Bestellung und diese Tacos da serviert bekommst.
Mhm. Okay.
Und ich bin vom Hotel aus
losgelaufen,
ne? Polanco, das ist ja wirklich eins so der ja, sehr guten Viertel. Ich war 35 Minuten zu Fuß unterwegs und hatte vorher auch gefragt, ob das machbar ist. Und ja, alle haben mir gesagt, nee, ist überhaupt kein Problem. Also kommst nicht durch gefährliche Ecken oder sowas. Also das war auch harmlos, ne? Und nochmal, das war jetzt nicht so ein gut situierter Ort wie Polanco, ne? Aber völlig in Ordnung.
Ja, es ist der Nachbar, wie sagt man da, Nachbarbezirk dann, ne, wahrscheinlich. Ne?
Ja, noch ein bisschen weiter als Nachbarbezirk, aber nur so 35, 40 Minuten fußläufig.
Toll. Generell muss ich ja sagen, Atmosphäre wieder Wahnsinn. Also ich weiß tatsächlich auch gar nicht, was ich sagen soll zum Auftritt von Papa Antonio Perez.
Also, das ist aber Teil der Show, oder?
Ehrlich. Ja, aber ich muss sagen.
Ja, aber es war
sagen,
schon also sehr merkwürdig dieses Mal.
Es schwankt zwischen Erstaunen, Bewundern und Mitleid. Ich weiß es nicht so. Also irgendwie geht es so, es wechselt sich also sekündlich ab so ein bisschen. Also Bewunderung, dass man so unfassbar von der Sache überzeugt sein kann. Ich find's auch toll, wie er als Familienvater dann da seinen Sohn unterstützt. Erstaunlich fand ich den Inhalt, wie es dann so politisch wurde. Ich habe mich übrigens danach mit unserem Dolmetscher unterhalten, mit dem Daniel, zu dem ich hab gesagt, wie hast du das gemacht? Er hat gesagt, ja, er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er war sich nicht ganz klar, was der da alles so sagt und ob er das alles so ernst meint und ob er das alles so richtig versteht.
Hoffentlich hat er die Sponsoren alle richtig genannt.
Ja, das auch.
Gesagt, du, ja,
das war wichtig. Und als er dann irgendwas von einem Export von 1, wie viel Milliarden Liter waren's? Tequila gesprochen hat, war er sich auch nicht so ganz sicher, ob er es wirklich gesagt hat, aber offensichtlich war sich ja Antonio seiner Sache sicher. Aber ja, schon niedlich, wie er das seinen Sohn dann halt auch so verteidigt, ne? Das ist, finde ich ja auch schon, wie gesagt, bewundernswert.
Ich finde immer so,
ja,
wenn du in den Zirkus gehst, ja, wenn du in den Zirkus gehst, dann weißt du, was du bekommst. Und ich finde, das ist mittlerweile bei Antonio Perez, dem Papa von Sergio, eben genauso. Also ich meine, wir haben ihn ja die letzten Jahre auch schon gehabt. Also diese 10 Jahre mindestens noch, die gab es auch im letzten Jahr schon. Also das ist so eine Standardantwort. Und ansonsten, wie gesagt, der wird ja alles noch. Der wird ja Präsident des Landes und Weltmeister. Also das ist so, ich finde, wie gesagt, das kannst du dann mal machen. Ich finde es lustig. Es ist halt auch eine andere Kultur. Er ist Politiker durch und durch. Der hat ja eigentlich auf gar keine Frage geantwortet. Ne? Eigentlich kannst du sagen, pass auf, Antonio, 2:30, die Bühne, the stage is yours.
Aber deswegen fand ich's auch so ein bisschen merkwürdig, ne? Weil du hast halt wirklich das Gefühl gehabt, der switcht jetzt voll in diesen Politiker-Modus und hat jetzt auch gar nicht mehr so richtig auf der Kette, dass er jetzt hier beim Formel-1-Rennen ist und sein Sohn Formel-1-Fahrer ist, weil er ja eigentlich hauptsächlich angepriesen hat, was Mexiko für ein tolles Land ist. Was ich ja auch unterschreibe, ne, dass Mexiko ein tolles Land ist. Aber ich dachte mir nur so, okay, was hat das jetzt genau mit Formel 1 zu tun? Also da fand ich, er hat dann versucht, die Kurve wieder irgendwie zum Sohnemann zu kriegen. Und ich meine, ist ja auch als Papa ganz klar, dass du deinen Sohn da verteidigst. Ist ja auch voll normal und muss ja auch so sein. Schlimm wäre es ja, wenn es andersrum wäre. Aber ich habe dann kurz mal gedacht, so jetzt leg doch mal den Schalter von Politikerveranstaltung auf Formel 1 Veranstaltung um. Ach, das hat ihm, glaube ich, ihm nicht so gut geglückt.
Ja, aber wie Peter schon gesagt hat, ne, das war ja zu erwarten, dass es in die Richtung geht dann am Ende.
Der weiß, was er macht.
Ja, klar.
Der hat seine fünf Stichworte und die betet er durch, ne?
Ja. Ich fand's sehr unterhaltsam, ja, Peter, wirklich sehr unterhaltsam.
Wir haben ja auch danach darüber geredet, ne? Das ist natürlich, inhaltlich ist das natürlich leer, ne? Das ist ja auch klar, aber nochmal, ne? Ich finde bei der Masse, die wir auch haben an Sendeminuten, und wenn wir in Mexiko sind, dann gehört das irgendwie auch irgendwo mit dazu, den Papa einmal zu sehen und zu hören. Und letztendlich ist ja auch schön, dass er da ist. Das haben ja wahrscheinlich auch einige mitbekommen. Er hatte ja, glaube ich, wirklich schwere gesundheitliche Probleme Anfang des Jahres, ne, was sein Herz angeht. Und ich meine, der ist da wirklich wieder so energetisch rumgerannt, den ganzen Tag, an allen Tagen. Das ist ja dann auch positiv. Ne? Und ganz ehrlich, ne, ich meine, überlegt euch mal, wenn der Perez wirklich, wovon man ja fast ausgehen kann, nächstes Jahr nicht mehr mit dabei ist in der Formel 1. Ich bin mal gespannt, also da fehlt natürlich dann schon auch was. Ne? Also Mexiko, dieser Grand Prix, ja, ja, was die Stimmung angeht, ja, ja, ne, vorne da in diesem Foro Sol, diese Checo-Checo-Sprechchöre, diese Hunderttausende übers Wochenende, die es mit Sergio Perez halten, das, glaube ich, bricht dann schon weg. Ne? Wie das dann genau aussehen wird, ich kenne es nur mit ihm. Ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie es ohne ihn sein wird. Also da geht schon was verloren. Ne? Ob das nun sportlich verdient ist oder nicht, ne? Aber da wird schon was fehlen.
Ja, es ist ja, wie ich schon gesagt habe, Unterhaltungsfaktor auch, ne, in gewisser Weise. Und weil ich finde, das Interview oder das Gespräch mit ihm, das ist halt so ein Moment, den erzählst du vielleicht auch weiter oder wo sich andere dann am Montag unterhalten, die es gesehen haben. Hey, hast du das mitgekriegt da bei Sky, der Papa Perez, wie der da erzählt hat? Und wenn du so einen Moment hast, weißt du, dann hast du da auch, finde ich jetzt persönlich auch alles richtig gemacht, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass man vielleicht ein inhaltsleeres Interview dann sendet. Es geht am Ende ja auch ein bisschen um Unterhaltung, aber nicht nur um den Sport.
Das ist dafür nervig irgendwann, ne? Aber ich glaube, so eins mal zwischendurch und einmal im Jahr, viel öfter haben wir ihn ja auch nicht, ne? Das ist dann schon auch wichtig.
Apropos Unterhaltungswert. Fand ich ja auch großartigen Unterhaltungswert. Euch beide, also dich und Timo, ne, in diesem Mariachi-Outfit mit den Sombreros. Große Frage, was ist damit passiert? Hast du das mitgenommen jetzt nach Brasilien? Wo sind die Sombreros und wo ist dieses Kostüm?
Wir haben uns die Sachen ausgeliehen, und zwar aus dem Paddock Club. Lieben Gruß, Bianca, glaube ich, heißt die nette Dame, Italienerin, die da den Paddock Club betreut. Und die hatten diese Sachen da. Und ich habe irgendwann den Alberto Piero, unseren Freund von Sky Italia, Producer dort, gesehen mit diesen Monturen in der Hand und habe gefragt, sag mal, wo hast denn die her? Und oder der Johannes hatte gefragt, unser Redakteur. Und dann ging's los, dass wir auf der Suche waren nach diesen Outfits und die dann für den Sonntag bekommen haben. Also ich muss schon echt sagen, ich hatte das Glück, dass das passt, weil die zwei anderen Varianten, die waren wahnsinnig klein. Also Timo hätte übrigens auch noch auf weiß springen können, was ich noch besser hätte finden können. Also ne, weiß wäre nochmal was ganz Edles gewesen. Und war froh, dass es dann was in meiner Größe auch gab. Aber also die Resonanz war schon wirklich witzig. Also wie viele das irgendwie angesprochen haben, hätte ich selber irgendwie nicht gedacht. Ich habe echt lange überlegt, ob ich es überhaupt wieder abgebe und nicht ständig im Mariachi-Kostüm unterwegs bin, weil mir die Aufmerksamkeit schon gefallen hat.
Ja, das denke ich mir.
Wobei der Timo hat sich, glaube ich, nicht so wohl gefühlt, ne, in seinem kleinen Fältchen. Nee. Also sagen wir, das war ja, ich hab's nämlich genau gesehen, es ging mir ungefähr bis kurz unter die Brustwarze. Also diese Jacke, das ist nur nicht genau aufgefallen, weil er darunter ein ähnlich blaues Hemd anhatte. Aber wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man es gesehen. Also wenn er nichts drunter gehabt hätte, es hätte knapp die Brustwarze verdeckt, glaube ich.
Die Hose hat er nicht angekriegt, weil die war zu eng, deswegen.
Ja, das liegt aber nur an seinen unfassbar muskulösen Oberschenkeln, ne? So.
Ja, der Radler kommt da durch, kräftig. Ja, es kommt, er ist halt ein Radler, genau. Daher kommt es.
Aber Sascha, erinner dich mal, ne? Ich musste so lachen, weil ihr hattet diesen einen Sombrero, der hatte diese Mexiko-Farben da oben mit drauf, ne? Und wir hatten.
Ja. Der kam
genau,
mir bekannt
wir
vor.
Hatten so einen, nämlich 2000, wann war es, 15 oder was? Wann war die Grand Prix-Premiere? Ich glaube 15, ich weiß es nicht mehr.
Ja, ja.
Hatten wir uns auch Sombreros geholt, haben die ja mitgenommen nach München. Die hingen dann jetzt jahrelang irgendwie in der Redaktion und so peu à peu verschwand immer einer. Inzwischen sind sie, glaube ich, alle weg. Aber dann habe ich kurz gedacht, ob wir diesen Sombrero wieder mitgenommen haben. Aber ich glaube, ihr habt den neu ausgeliehen.
Wir haben ja so viele Kölner in der Redaktion. Wahrscheinlich sind die irgendwo im Kölner Karneval gelandet.
Wahrscheinlich. Habe ich auch schon gemutmaßt, ja.
Der Verdacht liegt da, ja. Da, glaube ich, liegst du ganz gut. Ja, unterhaltsam war das natürlich auch, was wir da gesehen haben am Sonntag. Ne? Also ich fand das ja tatsächlich also einen wunderbaren Grand Prix. Also jetzt mal unabhängig davon, wer da gewinnt und wer rausfliegt oder wer Strafen bekommt, aber rein vom Unterhaltungswert und was wir da so mitbekommen haben, die Spannung, die wir drin hatten, dieser Start, Raketen Start von Verstappen, dann wie der Sainz dann da attackiert, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dieses Überholmanöver von Sainz gegen Verstappen, hätte ich ihm nicht so wirklich zugetraut, dass er da so durchzieht, der Carlos. Also war wirklich starkes Wochenende von ihm, das hat er sich ja auch angedeutet und dementsprechend hat er auch völlig zu Recht gewonnen. Ja, und dann haben wir eine schöne Kontroverse wieder, ne? Verstappen gegen Norris, die beiden Freunde oder nicht mehr Freunde oder wie auch immer, da kannst du uns vielleicht noch updaten, Peter, wie der neueste Stand da ist. Und auch Christian Horner hat man ja auch noch dann mitbekommen, der dann in der Pressekonferenz nach dem Grand Prix auch nochmal irgendwelche Telemetriedaten ausgegraben hat, um zu beweisen, dass der Norris eigentlich den Fehler gemacht hat und nicht Verstappen. Also da ist Beef drin und ich freue mich echt, wie das jetzt in Brasilien dann weitergeht.
Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ne? Allein diese ersten 20 Minuten, was da alles passiert ist. Alonso ja. Zudem noch ausgeschieden, was traurig ist in seinem, bei seinem 400. Grand Prix. Diese Startsituation vorne, dieses ewige Duell offensichtlich jetzt zwischen Verstappen und Norris, Sainz, der es brillant macht. Später dann noch Perez und Lawson, die sich da in Anführungsstrichen teamintern da ordentlich die Sporen gegeben haben. Also das war schon wirklich irre. Umgeben von diesem Tollhaus, was wir in Mexiko haben, war das also. Ja, wir haben schon so viele coole Grand Prix jetzt in diesem Jahr gehabt, weil man irgendwie nie weiß, was hinten rauskommt. Aber der war jetzt nochmal so mit dieser Stimmung auch und diesem Ganzen drumherum auf jeden Fall Top 3. Und was du gerade gefragt hast, Sascha, diese Geschichte zwischen Verstappen und Norris, Freundschaft, ja, nein. Also ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern, Anfang des Jahres, dass wir die beiden auch wirklich ein paar Mal gesehen haben, auch mit Partnerinnen. Bei Norris sind es ja wechselnde Partnerinnen, kann man ja sagen. Ich glaube, ja. Da macht er selber keinen Hehl raus. Bei Verstappen ist es seine feste Partnerin, die wirklich dann abends auch zusammen essen waren. Und das, glaube ich, schon auf jeden Fall ein freundschaftliches Verhältnis war. Ganz interessant ist, dass ich zum einen finde ich die Aussage von Norris gestern nach dem Rennen, dass er Verstappen als Fahrer respektiert. Da habe ich schon gedacht, aha, okay, also mal zwischen den Zeilen gehört, als Fahrer schon, das andere gar nicht mehr angesprochen. Und ich hatte gestern nach dem Rennen noch mit einem Kollegen aus den Niederlanden gesprochen. Lieben Gruß an den Nelson. Und der meinte, dass diese Freundschaft wohl schon nicht mehr existent ist seit Spielberg. Weil die den Max mal darauf angesprochen hatten und der Max da gesagt hat, nein, das ist keine Freundschaft, sondern das sind Kollegen. Und da habe ich schon gedacht, okay, krass. Und der befürchtet, das finde ich auch noch ganz interessant, dass der Max jetzt, sage ich mal, so ein bisschen an den Rand gedrückt werdend, auch von den anderen Fahrern, ja, die das ja monieren, auch sein Verhalten auf der Strecke und so weiter, dass bei dem jetzt tatsächlich die Gefahr groß ist, dass die Sicherungen durchknallen in den nächsten Wochen und dass das nochmal Ärger werden könnte, auch mit diesem Zweikampf zwischen Norris. Also dass der Max, so wie 21 auch, alles, wirklich alles dafür tun wird, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Also da könnte wirklich noch einiges kommen.
Was sagt ihr denn jetzt? Diese doppelte Strafe, die 2x10 Sekunden, gerechtfertigt oder nicht?
Ja, also ich finde es ein bisschen zu hart tatsächlich in der Summe. Also was es dann war, dass er 2 Strafen bekommt, finde ich schon korrekt. Aber 20 Sekunden dann fand ich schon auch ein Ticken zu hart. Ich glaube tatsächlich, dass das, wir werden es nie rausfinden, aber ich glaube schon auch, dass dieser Vorfall in Austin da Grund dafür ist, dass es so gekommen ist. Es war völlig klar, dass dieser Einspruch von McLaren abgelehnt werden würde, weil es natürlich Tür und Tor öffnen würde, wenn man das so machen würde. Also man will da ja keinen Präzedenzfall in irgendeiner Form schaffen. Aber auf einer anderen Weise hat man dann McLaren und Lando Norris vielleicht doch geholfen, ja, indem man diese Strafe dann so drakonisch ausgesprochen hat. Also sowohl das eine Manöver in Kurve 4 als auch das andere in 8 war zu ahnden und zu bestrafen, aber die Höhe fand ich ein bisschen überzogen, tatsächlich. Also, ja. Aber gut, damit musst du dann halt auch rechnen. Und deswegen finde ich es jetzt toll. Jetzt wird das mit Sicherheit in Brasilien nicht viel anders werden. Erinnert euch an 2000 und war's 21, ich glaube. Dieses Duell Verstappen und Hamilton unten in der Kurve. Das ist Kurve nach dem Senna S4, glaube ich. Ich glaube, es ist 4. Diese schnelle Doppellinks, wo es auch außerhalb der Strecke war. Das wurde, glaube ich, auch als Beispiel aufgeführt letztes Wochenende nach Austin. Prädestiniert dafür, dass es da auch wieder solche Vorfälle geben wird.
Mercedes damals,
da,
ne?
Die, können wir jetzt schon von ausgehen.
Die damals ja in Berufung dann gehen wollten, ne? Gegen das, was ja da passiert ist in Brasilien. Genau. Also ich kann es mir auch vorstellen, habe heute noch gehört von jemandem am Flughafen, der hat gesagt, soll die ganze Woche, also es ist auch gerade hier so, bewölkt sein und regnerisch sein und auch Richtung Sonntag die Chance wohl relativ groß, dass es regnen wird. Also das könnte ein interessanter Grand Prix werden mit all den Voraussetzungen, die da gerade geschaffen wurden.
Sascha, für uns dann auch der Hinweis, Regenjacke einpacken.
Ja gut, aber Sandra, also welcher Amateur ernsthaft fährt nach Brasilien ohne Regenjacke? Also, da regnet's
immer.
Nein,
ich habe sie tatsächlich auch mit dabei. Nein, ich habe sie dabei. Aber ich würde mich okay, freiwillig
okay,
gemeldet.
Ich hätte jetzt gerade schon gedacht, du als Brasilien-Experte hier.
Mal gucken, also.
Nein, aber Peter, du bist ja halber Brasilianer.
Ja,
also bitte.
Haben aber auch gelernt.
Du weißt es doch,
Sascha,
dass es da immer regnet.
Von meinem Kumpel Paulo, der gesagt hat, wenn man auf das...
Ach, ich freue mich auf ihn.
Ja, den treffe ich gleich übrigens. Also ein sehr guter Freund von mir seit Jahrzehnten mittlerweile. Ja. Der sagt ja immer, wenn man aufs Radar schaut, vor allen Dingen jetzt bei Apple oder sowas, irgendwo in São Paulo, weil es einfach so groß ist, regnet es immer. Und deswegen kann man dann gar nicht genau sagen, wo der Regen gerade ist. Also das heißt nicht unbedingt was, wenn jetzt deine Wetter-App bei Apple zum Beispiel beim Handy sagt, jo, es regnet morgen 40%, dann ist immer die Frage, wo? Und vielleicht hast du dann das Glück, dass du nicht betroffen wirst. Also ja, so ist das nun mal auch in São Paulo.
Ja, und das Wetter ist ja, also die Temperatur ist ja warm, ne?
Das ist wirklich, das ist angenehm von den Temperaturen. Aber wirklich Wahnsinn, was da alles drin hängt, ne? Und ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, vor diesem Grand Prix-Wochenende so ein bisschen das Gefühl, dass bei McLaren die Luft raus ist, was diesen WM-Kampf Richtung Norris und Verstappen angeht, durch diese Punkte, die man verloren hat, dann mit diesem Urteil am Freitag beziehungsweise am Abend in Mexiko wurde es ja dann bestätigt, dass es so bleibt, also dass es da keine Rücknahme gibt, dieser 5-Sekunden-Strafe für Norris in Austin. Und da dachte ich so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann auch Samstag nach dem Qualifying Norris, der sagt, naja, mehr gibt das Auto nicht her, Stella sagt doch, das war polefähig. Da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, nee, irgendwie ist das Thema Fahrer-WM jetzt irgendwie durch. Und jetzt, nach dem Wochenende, sieht's halt wieder anders aus. Ich meine, klar, die Zeit läuft ihm weg, dem Norris. Es ist immer noch ein Batzen, den er aufholen muss. Aber eben auch mit dieser Motorenstrafe, die Red Bull eventuell nochmal kassieren könnte, vielleicht ja sogar schon in Brasilien, könnte das echt nochmal ganz schön würzig werden.
Aber ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, auch nicht damit gerechnet, dass sich Red Bull so schwer tut in Mexiko. Also auch, dass sie dann auf einen anderen, auf einen älteren Motor zurückwechseln mussten, was ja dann auch Auswirkungen hat, etc. Dann kommt noch wieder die Leistung von Perez dazu, die man, glaube ich, dann nochmal gesondert betrachten muss. Aber ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass Mexiko so ein schwieriges Wochenende für Red Bull wird und dass das dann natürlich halt auch nochmal so ein bisschen Tür und Tor öffnet, doch für McLaren. Das ist so eine Wendung, die habe ich jetzt so nicht kommen sehen, ehrlich gesagt.
Na, ich hatte schon fast damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass sie also maximal dritte Kraft sind. Also Ferrari, erinnert euch, habe ich gesagt, die sind da gut in Mexiko, das wird funktionieren. Und McLaren dann auch. Also deswegen, das wird jetzt übrigens in Brasilien auch nicht viel besser für Red Bull, glaube ich. Viele enge Kurven. Langsame Streckenabschnitte, es gibt zwar einen Poweranteil, hoch den Berg zu Start und Ziel, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich zur DNA von Red Bull passt, diese Strecke tatsächlich. Also
Marco hat es ja selbst gesagt, ne, dass sie eigentlich Katar noch vor allen Dingen auf dem Zettel haben, als ihre Strecke, jetzt von denen, die bleiben. Timo, der ja auch die Saison oder das Saisonfinale vorausgesagt hat, hat ja auch revidiert, jetzt in Richtung Brasilien blickend, dass er da dann doch auch eher Norris stärker sieht als Verstappen. Also da ist noch viel möglich.
Ich glaube übrigens, dass in Katar der McLaren auch geht wie die Angst, weil das sind schnelle Kurven und das ist genau das, was der McLaren richtig gut kann. Und erinnert euch an letztes Jahr, Sprintrennen, Piastri gewinnt, Norris wird Zweiter, also das ist auch eine Strecke, da ist der McLaren mit Sicherheit eigentlich vom Papier her besser aufgestellt als jetzt zum Beispiel in Mexiko. Also das wird super. Also ich glaube, dass es Norris schafft.
Das wird ein Finale Furioso jetzt, die letzten vier Rennen mit noch zwei Sprints dazu. Mega. Also ich würde es mir so wünschen, wie 2021 in Abu Dhabi, damals dieses Finale, was wir da hatten zwischen Hamilton und Verstappen. Das macht so viel Spaß.
Weil wird dieses, so kommen, Peter.
Dieses Knistern, ja, mega. Wenn es so ist, toll. Dieses Knistern, das ganze Wochenende im Fahrerlager. Jede Mimik, jede Gestik wird gelesen, geguckt. Das ist mega. Also wenn das so kommt, dann dürfen wir uns alle freuen.
Nur gerne für mich ohne Beteiligung der Rennleitung an der Entscheidung. Das fände ich schön, wenn ich mir was wünschen darf.
Also ein bisschen Kontroversen finde ich auch gut. Ich finde das alles super.
Also
natürlich soll sein. Sportlich bleiben. Da hast du natürlich recht. Ja, aber nein, Sandra natürlich.
Nein, das macht Spaß.
Ein Schuss Latifi, ein Schuss Masi genau. Und schon ist es. Nein, aber nein, Sandra hat natürlich recht. Es soll sportlich bleiben. Das auf jeden Fall. Ne? Also sollen die schon unter sich dann ausmachen. Aber ja, besser kann es nicht sein. 47 Punkte sind's. Das, was immer noch der Vorsprung ist von Max Verstappen, und du hast es gesagt, Peter, und auch Dr. Helmut Marko hat es ja so angedeutet, also der Motorentausch wird kommen, der dann allerdings nur fürs Hauptrennen gilt, nicht fürs Sprintrennen. 5 Plätze wären es, weil er ja schon mal den Motor getauscht hat. Beim ersten Mal sind es 10, beim zweiten Mal dann 5. Also das hält sich dann auch, denke ich jetzt mal, in Grenzen, was er dann da verlieren würde, der Max Verstappen. Und dafür hätte er einen nagelneuen Motor, der ihm dann hilft für die letzten Rennveranstaltungen. Also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ziemlich hoch, dass es da passieren wird. Lass uns doch mal kurz über Perez und Lawson reden, über die Nummer zwischen den beiden. Ich habe am Anfang mir gedacht, am Sonntag, wow, der Lawson, finde ich stark, dass der sich da nichts gefallen lässt. Mit ein bisschen mehr Abstand drüber, denke ich mir, es war eigentlich ziemlich dämlich, weil einen Gefallen hat er sich, glaube ich, da nicht mitgetan. Ich habe jetzt da Bilder gesehen, wo er antanzen musste, wohl bei Christian Horner. Da stand er wie so ein kleiner Schuljunge in der Hospitality und wurde da zum Rapport bestellt. Also ich weiß nicht, ob das dem Horner so gut gefallen hat, was er da gemacht hat.
Marco ja auch nicht, hast du ja auch gehört, zwischen den Zeilen. Ne? Also das hat ihn nicht so geschmeckt. Die Frage ist jetzt tatsächlich mit der Auswahl, die sie da jetzt haben, mit Perez, mit Tsunoda, den Helmut Marko ja am Samstag nach dem Qualifying ins Achtung und in Frage gestellt hat, dass diese Konstanz nicht da ist und bei Druck sowieso schon mal nicht. Jetzt Druck eben durch Lawson, der dazugekommen ist. Und dann eben mit Lawson. Ich glaube nach wie vor, dass der die besten Chancen hat. Tsunoda trau ich nicht, der Personalie glaube ich nicht. Zu lange schon dabei, zu wenig Konstanz, ein Auf und Ab. Die ganz großen Dinge hat er noch nicht gezeigt. Und bei Perez, okay. Also was da natürlich alles schon passiert ist, so viele Verrücktheiten, jetzt allein schon in dieser Saison, so viele unterschiedliche Aussagen. Man mag es ja kaum glauben, aber wer weiß. Also ich würde sagen, entweder Perez oder Lawson, Tsunoda nein, oder nochmal ganz jemand anders. Stichwort Colapinto, wobei der langfristig gebunden ist und ich glaube, es schwierig sein wird, den da irgendwo rauszuholen.
Aber ich finde halt irgendwie, bei Lawson hatte ich so den Eindruck, ich kann total verstehen, Sascha, was du meinst, aber im Zweifel denkt er sich halt auch, er hat so lange jetzt auf diese Chance gewartet, immerhin in diesem Formel-1-Auto zu sitzen. Jetzt wittert er so einen Hauch einer Chance, möglicherweise dann nächstes Jahr im Red Bull zu sitzen. Und ich glaube, dass er einfach gerade gegen den Sergio Perez dann einfach zeigen will, dass er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Im Zweifel holt er sich dann den Anpfiff hinten raus ab, aber beweist in Anführungszeichen trotzdem, dass er quasi ein Kaliber ist, der sich auch von alteingesessenen Fahrern nicht ins Boxhorn jagen lässt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn der Perez nicht am Anfang, am Start schon diesen super dämlichen Fehler macht und sich da zu weit über diese Markierung hinstellt, dann kommt er ja gar nicht in die Verlegenheit, dass er da landet.
Ja, das stimmt natürlich auch. Und weil du es gerade sagst, kommen mir da wieder die Worte unseres Ralfs ins Ohr, der ja immer wieder für fast jede Lebenslage den passenden Spruch hat. Wie war das? Anschiss vergeht, Trophäe besteht. Also in dem Fall vielleicht auch das Motto von Liam Lawson, der sich da rabiat gegen Perez da durchgesetzt hat, ne? Und da auch in Kauf genommen hat, dass das Auto von Perez kaputt gegangen ist. Und ich habe eine Onboard gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon gesehen habt. Da fährt der Lawson an dem Perez vorbei, überholt ihn. Das war dann einige Runden später schön mal den Stinkefinger rausgehalten zum Schwesterteam. Auch der Lawson, das kann man natürlich machen.
Auch das noch. Also ich meine, da muss man schon sagen, ne, um jetzt in den Gefilden zu bleiben, also da brauchst du natürlich schon Cojones, ne, um den Perez da zu attackieren vor heimischem Publikum und dann nachher auch noch den Finger zum Gruße da zu schwenken. Also das ist natürlich schon. Und was Sandra sagt, das kann natürlich schon auch sein, ne? Dass sie sagen, ey, genau das brauchen wir eigentlich, ne? Der geht nach vorne, das Talent wird er ja haben. Ich glaube, Helmut Marko steht ja eh sehr, sehr auf ihn, ne? Und stützt ihn. Also nochmal, ne? Bestimmt eher als Tsunoda. Und bei Perez, ich finde, wie gesagt, das ist halt einfach so eine verzwickte Personalie. Ich meine, Carlos Slim, der ja auch ein großer Sponsor ist von Red Bull, der sagt, der fährt ganz sicher noch nächstes Jahr da. Sagen wir mal so, mich würde es auf eine Art überraschen und dann irgendwie auch wieder nicht, wenn es so käme.
Ja, also was ich nur sagen wollte, man muss ja bloß mal auf das Punktekonto gucken. Also ich weiß gar nicht, du hattest das, ne, wie viele Punkte von der Konstrukteurs-WM sind von Max? Wie viel sind von Sergio? Sie sind jetzt nur noch Dritter, Ferrari ist vorbeigezogen. So gut wie Ferrari momentan drauf ist, weiß ich gar nicht, wie Red Bull da diese Position noch einholen will. Das geht ja gar nicht. Ja, und dann weißt du, wie viel Kohle ist das? Ja.
Ich habe da jetzt wieder so das Gefühl, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir quasi vor der Sommerpause waren, wo wir alle gesagt haben, naja, es gab diese Deadline mit diesen Punkten, die hat er nicht erreicht, dann dürfte die Entscheidung ja klar sein. Die Entscheidung war dann doch nicht so klar. Also ich traue es mich tatsächlich schon wieder nicht zu prognostizieren, was da jetzt wirklich mit dem Perez passiert. Das ist wirklich skurril, muss ich sagen, was da über die Jahre geht. Und ich fand es jetzt auch so bemerkenswert, weil ich meine, die letzten paar Jahre hat er ja auch schon Schwierigkeiten gehabt, war nicht konstant genug, hatte immer diese Auf und Abs. Aber in Mexiko war er immer da. Und dieses Mal war er nicht mal in Mexiko da. Das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
Ja, letztes Jahr hat er gecrashed. In Übermut kam er irgendwie aus der dritten Reihe angeflogen und hat dann irgendwie das Bremsen vergessen. Oder zu spät. Ja, so richtig da, Sandra, er war zweimal am Podium, ne? Zweimal Dritter. Auch in dem Jahr, in dem der Red Bull wirklich auch gut war, also 22.
Ja, aber es ist halt irgendwie so, wo ich mir denke, Mann, ey, das kann jetzt nicht sein Ernst sein, dass er jetzt dann ausgerechnet auch noch bei diesem Grand Prix die Quali total verhaut, das Rennen total verhaut. Also,
ja. Er kann einem nur noch leid tun und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sagen kann über einen Sportler. Ne? Also Mitleid und das willst du eigentlich gar nicht haben. Das ist aber, was fällt einem anderes dazu ein? Da steht er da mit seiner Familie, die in der Garage ist und zuschaut, seine Frau, seine Kinder, der Papa ist dabei und dann so ein Dilemma. Ja, schwierig. Ja, dann lass uns auch schnell über Ferrari sprechen. Das Team der Stunde, ganz klar. Vielleicht gibt's ja auch die Rückenwunderheilung für Fred Vasseur. Also der konnte gar nicht so feiern, wie er normalerweise feiert. Aber Ralf meinte dann auch schon, 1 oder 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gin Tonic. Und dann spürst du dann auch die Rückenschmerzen nicht mehr. Vielleicht bei Fred Vasseur, der ja dann jetzt zumindest zweimal hintereinander Siege feiern konnte mit seinem Team und den ich ja jetzt in Brasilien auch nicht so chancenlos sehe, den Ferrari. Aber ist ja auch schon eine wahnsinnige Wandlung, die dieses Team gemacht hat. Ist auch schon eine Achterbahnfahrt, ne? Monaco noch ins Hafenbecken gesprungen, sowas, dann hat Peter, was hast du gesagt, irgendwie und nie mehr aufgetaucht.
Jetzt plötzlich nicht mehr zu sehen, ja.
Ja, plötzlich haben sie offensichtlich eine Sauerstoffflasche gefunden irgendwo da unten.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, die sind auf jeden Fall echt wieder gut mit dabei. Bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Und ich meine auch, wenn man da jetzt mal in Richtung nächstes Jahr guckt, viel besser kann es ja gar nicht sein für Lewis Hamilton dann auch. Also zu so einem Team dann zu kommen, was jetzt gerade wieder so stark im Kommen ist.
Ja, da sagst du was.
Ja, wobei ich habe da immer noch auch so ein bisschen Ah, also ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass auch wenn die Ferraris jetzt so wieder super in den Tritt kommen und da auf einmal irgendwie wieder aufzaubern, dass sich der Lewis Hamilton dann nächstes Jahr reinsetzt und dann irgendwie eher zum Halsbringer wird, weil ich glaube schon, dass auch ein Lewis Hamilton Anpassungsschwierigkeiten haben wird an dieses Team, weil dieses Team ist einfach speziell und ein bisschen kompliziert und das, glaube ich, kriegt man auch nicht so ganz raus. Also ich bin tatsächlich echt gespannt, wie sich das dann darstellt, auch wenn Ferrari jetzt im Moment jedenfalls richtig gut unterwegs ist.
Ja, wobei du ja schon auch sagen musst, ich meine, der Lewis ist jetzt die letzten Jahre durch ein ganz tiefes Tal gelaufen und hat ja das dann trotzdem jetzt irgendwie gemanagt, ne? Also der ist in der WM-Wertung vor George Russell, hatte einige auch schwächere Auftritte, Lewis, seit Spa nicht mehr auf dem Podium übrigens, nur mal so, aber kriegt es ja trotzdem irgendwie wieder hin. Und ich glaube es zum Beispiel schon, dass er das hinbekommt. Ich glaube schon, dass der bei Ferrari, ja, glaube ich. Ich glaube, dass der das hinbekommt. Das Auto ist gut, wenn er seinen Fahrstil, wenn das passt, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn das mit dem Fahrstil einigermaßen funktioniert, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er da so viel Motivation auch dann nochmal rauszieht, dass wir da einen anderen Lewis erleben.
Ja, nee, das bestreite ich gar nicht. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, wenn Ferrari das weiter so durchzieht mit diesem unsere Marke und der Ferrari geht uns über alles und nicht der Fahrer ist der Star, sondern die Marke, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird für Lewis. So dieses ganze Drumherum, weißt du?
Ich glaube, dass er sich da anpassen wird. Das glaube ich schon. Weil er da auch nochmal die Chance wittern wird, sich unsterblich zu machen. Mit Ferrari-Weltmeister zu werden, den 8. Titel einzufahren. Also ich glaube, das kriegt er schon hin. Auch mit der Erfahrung, die er hat, das Alter, was er hat, dass er da die Ruhe hat, zu sagen, dass man da eine gute Mischung finden wird. Aber übrigens, was auch eine grandiose Geschichte ist, wir haben es ja auch am Sonntag besprochen, ist die Geschichte rund um das Haas-Team. Wahnsinn, dass die mit den Voraussetzungen Sechster sind. Ich kann mich noch erinnern, als ich anfangs der Saison oder vor der Saison bei denen im Werk in England war und wo man gedacht hat, da wird nicht viel gehen bei uns. Und jetzt sind die, finde ich, einer der Gewinner dieser Saison, allen voran Nico Hülkenberg und Ayao Komatsu. Also wer hätte das gedacht? Wir haben ja immer gesagt, bei Günther Steiner war es mehr Präsenz als Performance. Hier ist es jetzt andersrum mit Komatsu. Wirklich toll, wie dieses Team aufgestellt ist. Und ich meine auch dieser Beitrag, den wir hatten über Komatsu, das war ja auch echt klasse. Seine Leidenschaft da in der englischen zweiten Bundesliga bei Coventry, wie bodenständig der ist, wie der sich gefreut hat, als er dieses Trikot bekommen hat von seinem japanischen Landsmann mit dem Hinweis, das war eins der Trikots, mit dem ich hier letzte Woche gespielt habe. Das kann nicht dein Ernst sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das fand ich schon echt putzig. Viele Seiten von Ayao Komatsu und wie gesagt, diese Leistungsexplosion, die jetzt dieses Jahr da hinlegen, Sechster sind, 10 Punkte nochmal zwischen sich und den Racing Bulls gebracht haben. Wow, also echt große Klasse.
Ja, und vor allem jetzt auch den Magnussen, der ja super fährt, ne? Also er hat jetzt zweimal hintereinander in der Qualifikation das Quali-Biest Nico Hülkenberg geputzt und im Rennen auch sehr gut gefahren am Sonntag. Wirklich toll. Jetzt auf den letzten Grand Prix, ne? Genau, also das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Freue ich mich auch für ihn auch, weil das ist auch ein netter Zeitgenosse, ne? Muss man auch sagen. Der zwar immer nach außen vielleicht einmal, wenn man ihn nicht kennt, so ein bisschen kantig und knorrig wirkt, aber ist er gar nicht. Ist echt ein sehr angenehmer Typ und sagt ja auch Nico, ne? Kommt ganz gut, ja. Klar. Ja, bodenständig, genau, das ist es, richtig, das Wort habe ich gesucht, das ist er. Sehr, 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 sehr angenehm. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf das, was kommt, nämlich das nächste Rennen, das dritte Rennen am Stück, das wir jetzt dann haben. Sao Paulo, allein wenn man das ausspricht, finde ich diesen Namen dieser Stadt, das ist Musik, da steckt so viel drin und auch so ein bisschen diese brasilianische Art, ich freue mich total drauf, ein wahnsinnige Atmosphäre, die da wieder sein wird für Franco Colapinto, den jungen Argentinier. Es ist wie ein Heimrennen, also ist ja nicht so ganz weit bis nach Buenos Aires, haben wir ja schon ein paar Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen, werden wieder viele da sein. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Argentinier dann sein werden und ihn anfeuern. Franco Colapinto, der, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, schon auch so ein klein wenig wie der junge Senna ausschaut, ne?
Definitiv.
Also das finde ich auch. Und apropos Senna, Sebastian Vettel wird ja auch da sein. Es wird an dem Wochenende jetzt in Sao Paulo auch wieder viel zu Ehren von Ayrton Senna stattfinden. Logischerweise trauriger Todestag jährt sich, beziehungsweise hat sich in diesem Jahr gejährt. 94 war es, damals in Imola. Dementsprechend ist da viel drumherum geplant und auch Sebastian Vettel wird ein paar Dinge vorhaben, die wir natürlich bei uns im Programm bei Sky dann auch mit begleiten werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Wir freuen uns jedenfalls auf das kommende Wochenende, Sprintwochenende, das heißt viel Action von Freitag an und das Ganze bei uns, wie gesagt, mit allen Sessions live. Und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt's wie immer dienstags, dann nach dem Sao Paulo Grand Prix. Ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut, schöne Zeit, bis dann. Ciao, ciao.
Bis bald.
Schöne Woche euch allen.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.